Ja, nach so 1,5 Wochen Pause muss man sich dann ja auch einfach mal wieder ein bisschen Zeit nehmen. Frisch geschwebeltes Kölsch meldet sich zurück und Martin, was macht die Schulter?
Sie ist noch dran. Sie ist noch dran und wir haben uns mal wieder seit 10 Tagen Podcast-Abstinenz beschnuppert. Haben ja quasi so ein bisschen historischen Fehler gemacht, uns irgendwie in irgendwelche Special-Episoden rein zu manövrieren, die wir dann hinten raus nicht abliefern konnten. Aber das erzählen wir euch gleich alles nach dem Intro. Wichtig ist, dass wir wieder zurück sind, dass wir jetzt auch wieder im wöchentlichen Rhythmus zurück sind und dass wir alles so ein bisschen nachgeholt haben. Also Beachvolleyball, Abriss gemacht. Ich habe ein bisschen erzählt, wie es mir im Krankenhaus ergangen ist. Haben uns dann natürlich aber auch nochmal ausführlich den Olympischen Spielen gewidmet und hinten raus ist es dann mit Bank doch nochmal durchgegangen.
Ja, ich glaube, so kann man es formulieren, aber das dürft ihr jetzt einfach alles rausfinden, worum es geht, in den nächsten stuberschen 116 Minuten. Von daher viel Spaß damit.
Der kommt an!
Ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber
noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout!
Ich habe fertig!
Mittwoch 11:50, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch nach. Ja, längere Abstinenz, obwohl die eigentlich nicht so vorgesehen war. Warum, erzählen wir euch gleich. Aber schön, dass wir wieder da sind, schön, dass ich wieder da bin und schön, dass du wieder da bist, Bengt.
Ja, ich bin auch dabei. Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mir sitzt ein nackter Martin Müdi spontan gegenüber. Aber das erklärt er sicherlich gleich nochmal einmal. Ja, wir hatten eigentlich geplant, eine Montags-Olympia-Aufnahme zu machen. Daraus wurde 1,5 Wochen nix. So, deswegen dann doch wieder inzwischen in dem ja, gewohnten Abstand oder in dem am üblichen Donnerstag, dass wir rauskommen, aber du darfst gerne mal einmal erzählen, warum es jetzt gerade dann auch ein bisschen gescheitert aussieht.
Das ist wirklich, wir haben uns einfach, also ist auch dumm, sich einfach in einer Episode dann drauf festzunageln, dass man auf jeden Fall irgendwie nochmal so eine Sonderepisode wegen Olympia dazwischen bringt und dann aber einfach vom Zeitplan das her nicht hinbekommen hat, weil es bei mir leider ein bisschen, also Komplikation ist das falsche Wort. Du hast gerade gesagt, ich sitze hier noch ein bisschen orange und nackig da hier rum, weil ich heute aus dem Krankenhaus rausgekommen bin. Wurde Montag operiert, ist alles gut gelaufen, aber es war im Vorhinein ein bisschen drunter und drüber von einem Arzt zum anderen, da nochmal einen Termin mitnehmen, da nochmal einen Checkup mitnehmen. Und das hat dann mit unseren Aufnahmeterminen nicht hingehauen, auch weil du dann ja quasi in Kühlungsborn schon warst, GBT ging wieder los. Und dann hat das nicht mehr so richtig reingepasst. Und deswegen ist es jetzt quasi diese 10 Tage ruhig geblieben. Was natürlich im Nachhinein super dumm ist, weil Olympia super viel passiert ist. Wir probieren es jetzt heute so ein bisschen, ja, so gut es geht, abzurappen. Da dann halt ein bisschen verspätet unsere Meinung dazu zu äußern. Aber es ging einfach nicht in den 10 Tagen. Wir haben es, also ich habe es auch einfach nicht geschafft, hatte dann auch das ein oder andere Mal keinen Nerv dazu. Und ja, holen das dann heute aber alles so gut es geht nach.
Ja, ich meine, da gilt Gesundheit dann am Ende ja auch eh vor. So, das ist ja sowieso immer. Du hast zwei Pflaster auf der Schulter. Da ist noch Narbe drunter, weil du gerade operiert wurdest. Oder wie ist dein aktueller
Ne,
Gesundheitsstatus?
es sind jetzt drei hinten, das hintere siehst du nicht, aber es sind drei Minischnitte, die da in die Schulter einmal reingemacht worden sind, wo dann mir ja einmal jetzt das Gelenk ein bisschen stabilisiert worden, nachdem das ja quasi einmal rausgerutscht ist. Also das so im kurz zusammengefassten, was sie mit meiner Schulter gemacht haben. Genau, und die liegt in der Trage drin, musste jetzt die nächsten drei Wochen drin bleiben, die nächsten 6 Wochen dann auch noch über Nacht drin bleiben. Und heilt dann jetzt langsam aber sicher wieder zusammen, wobei es geht jetzt auch, glaube ich, schon in 2 Tagen geht's los mit Physiotherapie, dass sie anfangen, dieses Gelenk wieder anzubewegen, damit das nicht versteift. Also ist jetzt quasi also dieses OP-Zeug und Krankenhauszeug ist jetzt erstmal rum, aber jetzt geht's quasi direkt los, um da dann auch wieder in Zukunft Bewegung und Beweglichkeit wieder reinzubekommen. Deswegen, also der viele, viele sagen, der eigentliche Scheiß beginnt jetzt erst.
Ich wollte gerade sagen, wie viel Bock hast du auf die jetzt
Ne.
anstehende Zeit?
Ich sag dir aber auch ehrlich, ich habe jetzt ja wie gesagt einen Monat auf diese OP warten müssen, weil du quasi, nachdem es passiert ist, erstmal warten musst, bis die Schwellung raus ist aus dem Gelenk, bis da die Flüssigkeit raus ist, bis du quasi wieder. Also du wartest quasi einen Monat und machst in dem Monat natürlich, also da heilt deine Schulter ja schon so ein bisschen, um sie dann jetzt halt wieder kaputt zu machen. Deswegen bin ich
Ja.
jetzt einfach froh, dass es jetzt quasi ab jetzt hoffentlich erstmal für die nächste Zeit wieder nach vorne geht. Deswegen bin ich, also ich weiß noch nicht, wann das kommt, aber aktuell bin ich natürlich noch sehr, sehr motiviert, das alles anzukurbeln. Aber es wird wahrscheinlich auch bald die Phase kommen, wo ich mir so denke, muss das jetzt wieder sein und heute wieder Physio. Aber ja, da muss man dann wohl durch.
Hast du dich schon mal gewogen? Wie viel Kilo hast du jetzt in der Zeit abgenommen?
Oh, ich bin auf jeden Fall gut runtergegangen. Also ich war bevor es passiert ist, war ich so bei knapp 80. Und ich glaube, jetzt bin ich
auf jeden Fall auch... Was auch schon eine Frechheit ist mit deiner Größe.
Ja, aber also das war so mein Kampfgewicht. Und ich glaube, ich bin auf jeden Fall so auf 74 runtergeputzelt, 73, also schon ein bisschen, was ja dann in dem Sinne auch schon viel ist, weil wenn du eh nicht so krass viel wiegst, dann tun die einzelnen Kilos alle ein bisschen weh. Ja, und die Schulter ist auch wirklich, also da ist gerade nicht mehr viel dran, weil natürlich auch die ganze Muskulatur sich schnell abbaut, aber kommt ja alles wieder. Ja. Braucht halt ein bisschen Zeit, aber wird ja alles wiederkommen.
Ja, dein Pumper-Buddy aus Memling, da musst du auf jeden Fall erstmal wieder dran schrauben. Das ist wohl so. Ja. Aber ja, auch das. Gut Ding will Weile haben. Wünschen wir dir einfach mal im Namen der gesamten Community eine gute Besserung, dass das möglichst schnell dann auch wieder besser wird. In welchem Fieber bist du gerade? So, weil bei mir, es schwankt gerade so ein bisschen. So, Olympia ist ja jetzt durch. Nee. Ich habe wirklich noch absolut gar keinen Bock auf Fußball. So, und das ist krass, weil ich liebe diesen Sport eigentlich über alles, ne? Aber es ist zu früh. So, es ist wirklich zu früh, dass die zweite Bundesliga jetzt schon zwei Spieltage gespielt hat. Den ersten auch während Olympia, oder nee, die ersten beiden noch während Olympia. Das ist halt einfach, also es ist von der DFL sehr, sehr dämlich gelegt, weil ich auch der festen Überzeugung bin, du findest andere Termine und du findest einen anderen Rahmenspielplan, weil für die Bundesliga funktioniert es ja offensichtlich auch. Und Newsflash, aus der zweiten Liga waren auch ein paar Spieler unterwegs. So, deswegen wäre es halt auch mal eine Idee gewesen, den Jungs auch mal Pause zu gönnen und nicht zwei Wochen zwischen EM-Finale und Zweitligastart zu packen. Das fuckt mich im Moment tatsächlich ab. So, ich habe gerade keinen Bock auf Fußball. In welchem Fieber bist du?
Ich finde es, also es ist ein komisches, so diese Olympia-Afterblues, den du hast, wobei ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dadurch, dass ich auch viel konsumiert habe und wie gesagt jetzt die Wochen vor der OP auch einfach von Arzt zu Arzt gerannt bin und aber trotzdem natürlich auch viel Zeit irgendwie in Wartezimmern verbracht habe und da auch viel einfach Olympia konsumiert habe, ist es bei mir hinten raus auch schon so, also ich hätte jetzt glaube ich nicht nochmal eine Woche so viel konsumiert. Also bei mir hat es dann hinten raus schon krass abgenommen, deswegen bin ich jetzt gar nicht so traurig, dass Olympia vorbei ist. Ich bin aber auch noch nicht bereit, jetzt quasi wieder voll in Fußball rein zu hoppen, als auch jetzt hier gerade Beachvolleyball EM. Also es kriegt mich alles einfach nur nicht. Deswegen, ich bin gerade so ein bisschen auf Sportentzug, was ja aber auch normal ist, wenn du jetzt quasi echt viel konsumiert hast. Und ich glaube, bei mir wird es dann einfach das nächste große Ding wird Timmendorf bei mir sein. Also auch einfach, weil ich mich massiv drauf freue und hoffe, dass ich da dann ganz normal wieder dabei sein kann. Aber das ist so mein sportliches großes Ding, worauf ich mich am meisten freue. Natürlich, Bundesliga-Start ist cool und so, aber für mich ist es jetzt schon, also wahrscheinlich wird dann Beachvolleyball wieder das nächste große Ding, bevor es dann irgendwann mit dem großen Bruder Fußball auch wieder abgelöst wird.
Ja, richtig Bock auf die Top-Duelle zwischen dem FC Bayern München und Holstein Kiel mit einem Sechserpack Harry Kane und dem nächsten Top-Klasse-Duell von Borussia Dortmund und jedem Bundesliga-Verein, den sie jemals leer gekauft haben. Aber das ist ein anderes Thema. Fußball ist es bei mir gerade tatsächlich auch nicht. Beachvolleyball schon. Also gerade dann auch. Jetzt auch hier mit Wochenende Kühlungsbohren und die Zeit dazwischen dann auch hier zu verbringen. Montag dann auch noch Magazin gehabt mit Kira. Also Kira Walkenhorst war dann ja da zu Gast. So, das war auch echt spannend. So war auch echt ganz geil, sich da mit ihr mal zu unterhalten und nochmal ein bisschen länger auch zu schnacken. Ja, EM ist jetzt losgegangen, da habe ich schon ein bisschen was verfolgt, aber auch einfach instant keinen Bock mehr gehabt, als ich gesehen habe, was Sportdeutschland TV mir da anbietet.
Ich hab's gesehen, Alter. Ich bin durch den Discord gegangen, plötzlich sehe ich da deinen Account, der sich da zu Recht echauffiert, was denn mit der Streamqualität los ist.
Digga, ich habe 16 Euro für diese Kack-EM bezahlt und dann siehst du da Nokia 3210, was Hinterfeld aufgespannt wird und wenn es dunkel wird, dann machen sie von dem den Blitz an und das bezeichnen sie als Streamqualität. Ich fand es aber auch tatsächlich überragend. Ich war da gestern im Stream drin, als Carla und Mary gegen die Schweizerinnen gestartet sind. Und wirklich, da war einer im Chat. Es läuft gerade der maximal beschissenste Beachvolleyball-Stream, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Und einer kommentiert als erstes, ja, aber Spontan ist ja auch nicht die Krönung. Wo ich mir denke, Bruder, wie sehr kann man Spontan hassen, um diese Scheiße hier zu rechtfertigen? Ja, also das wirklich, ne? In einer Ein-Kamera-Hinterfeld-Produktion ohne Kommentator, mit ruckelndem Stream, mit wackelnder Kamera, also bei aller Liebe, ne? Das ist es wirklich nicht. Und da darf man für sein Geld auch tatsächlich mal ein bisschen mehr erwarten. Ja, aber da dann als erstes gegen uns geschossen zu sehen, fand ich dann doch tatsächlich sehr amüsant. Auch wenn der Start für Carla und Mary natürlich nicht ganz so optimal war. Jetzt zweites Spiel sind sie nicht angetreten. Haben aber gut gespielt. Also gegen die Schweizerinnen 2-1 rauszuholen und dann knapp nur den dritten zu verlieren, ist schon eine Leistung. So, das kann man schon mal machen.
Ja, also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe auch ein Abo, aber über Umwege irgendwie so bekommen, ohne das jetzt näher ausführen zu wollen. Ich finde es, aber das hat natürlich, glaube ich, schon auch damit zu tun, einfach, dass es aktuell noch nicht jetzt dieses Premium-Produkt ist, sowohl was das Sportliche als auch was das Streaming angeht. Ich finde es eh super also das müsste auch mal jemand hinterfragen, warum man eine EM wirklich an das Wochenende nach den Olympia-Finals spielen sollte und ob das dann sportlich vielleicht ganz so Sinn macht. Aber das ist halt wieder, ne, wenn sich die Verbände da nicht einig sind und dann probiert man halt diese EM irgendwie noch reinzuklatschen, die vom Stellenwert, und da müssen wir auch nicht drüber reden, also eine Beachvolleyball-EM wird jedes Jahr ausgespielt, die zählt nichts. Also kannst du dir von einem Elite-Sieg, kannst du dir mehr davon kaufen. Natürlich ist es cool, natürlich ist es ein Prestigeduell. Ich werde mir das auch reinziehen, sobald die K.O.-Phase losgeht. Aber aktuell kriegt's mir einfach noch nicht. Und ich verstehe dann auch, also ich weiß Sportdeutschland TV oder ich bin da nicht drin, aber die werden ja nichts mit den Bildern zu tun haben. Die kriegen ja einfach die Bilder angeliefert, können dann da quasi auch nichts machen. Aber es, sagen wir mal so, ist ein bisschen unglücklich formuliert, wenn man da eine gute Mark nimmt für diese paar Spiele EM und dann das halt als so ersten Eindruck anbietet, sage ich mal, schwierig.
Ja, ist so. So im Endeffekt, vor allem wenn du die Preise vergleichst, ne? Also eine Fußball-Europameisterschaft läuft über den ganzen Monat, bei Magenta kostet es 10 Euro. Olympia kannst du bei Discovery Plus sehen, da kostet ein Monatsabo 5,99. Und dann zahlst du für 6 Tage Beachvolleyball 16 Euro und kriegst dann diese Qualität dahin gerotzt. Also muss man dann schon auch sagen, so klar, die können dann für die Bilder halt vielleicht nichts. Für einen stabilen Stream kann man schon sorgen, so das sind schon auch Möglichkeiten. Und wenn du halt auch Bildinhaber bist und Rechteinhaber bist, so ja, wenn es da nicht läuft, dann setz dich vielleicht auch mal mit dem Veranstalter auseinander und stell dann vielleicht auch mal eine Rückfrage. Aber auch Beschwerden werden relativ gekonnt ignoriert und da wird einfach nichts kommentiert. Und das finde ich dann irgendwo einfach schwach. So, da muss ich ja wirklich einfach sagen, da kannst du für diesen Preis auch mehr erwarten.
Ja, also kenn halt dein Produkt, was du anbietest. Ich finde, wenn du, also gerade den Vergleich, den du gemacht hast, finde ich gut. Eine Fußball-EM kriegst du für einen 10er, Olympia kriegst du sogar, glaube ich, für 3,99, wenn du es jetzt über diesen Olympia-Monat da bei Discovery Plus, ja, bevor ich wieder mit den ganzen Partnern durcheinander komme, bekommst. Und dann finde ich 16 Euro schon ein Batzen Geld dafür, wie gesagt, 6 Tage Beachvolleyball. Und wenn es dann auch noch eben auf dem Niveau ist, was sie dann am Ende nicht beeinflussen können, aber sie müssen halt wissen, was sie da für ein Produkt verkaufen, keine Ahnung, was da jetzt irgendwie die Deals sind, dann also tust du dir da keinen Gefallen mit, du tust der Beachvolleyball-Community keinen Gefallen mit und du tust dem Event auch einfach keinen Gefallen mit. Weil am Ende werden da scheiß Bilder von einer eigentlich geilen EM. Also, und das glaube ich, weil, wie gesagt, Beachvolleyball in Holland ist eigentlich immer geil. Auch die Stadien, so die Settings sehen da cool aus, wie sie es wieder aufgebaut haben mit den Skyboxen. Und die Crowd wird dann auch wieder gut sein. Wie gesagt, sobald es dann in die K.O.-Runde geht, dann glaube ich schon, dass dieses Turnier auch liefern kann. Und dann finde ich es halt schade, wie es so ein bisschen jetzt in den ersten, zumindest jetzt in den ersten Tagen präsentiert wird. Aber ich gehe davon aus und hoffe einfach, dass man dann auch für den Preis, zumindest dann, wenn es wirklich um was geht, ein bisschen mehr bekommt. Weil ansonsten wäre es eine Frechheit.
Ja, das ist so. Also da bleibt einfach nur die Hoffnung, dass sich das über die Zeit dann tatsächlich auch noch ein bisschen verbessert. Weil wir haben ja auch einiges an deutschem Spielermaterial. Grüße gehen raus an Per Mertesacker und Christoph Kramer. Haben wir ja einiges an deutschen Spielerinnen und Spielern dann auch dabei. Ich glaube, insgesamt sind 7, oder? Wir haben Müller-Tillmann, wir haben Ludwig Lippmann, wir haben Borger Schieder bei den Frauen und Kosuch Schneider. Dann bei den Männern Elas Wickler, Pretschner Winter und Just Henning. Also,
Kiga, du bist ja auch schon so da mittlerweile, Bengt. Das ist crazy, dass du einfach so dann diese Meldeliste auswendig weißt, ist gut.
Ja, du, wenn die deutschen Teams da auflaufen, dann muss man doch auch Bescheid wissen. Also, Nee, sind wir mal gespannt. Also gestern auch direkt als erstes im direkten Duell Laura und Luisa gegen Sinja und Svenja. Also ist auch schon bitter, dass du dann in eine Gruppe gelost wirst und direkt dein Eröffnungsspiel gegen die deutschen Kolleginnen dann spielen darfst. Aber ja, also schauen wir mal. Geht jetzt noch bis zum Wochenende. Ich glaube, Sonntag ist dann auch wieder Finaltag. Ja, kann was geben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, das zu verfolgen und drück den deutschen Teams die Daumen.
Plus eins. Dann lass doch noch kurz den Beachvolleyball-Schlenker durchmachen, weil du, wie gesagt, nicht in Köln sitzt oder beziehungsweise in Düsseldorf sitzt, sondern in einem noblen Etablissement da in Kühlungsborn und quasi die genau Zeit so zwischen den beiden Kühlungsborn-GBT-Turnier-Wochenenden oben verbringst. Weil, also hin und her fahren kannst du ja schon mal vollkommen vergessen. Ich meine, ich habe mit ein, zwei Leuten Kontakt gehabt, die meinten auch, dass, also Kühlungsborn schön und gut und so, es ist alles toll da oben, aber die Lage ist es jetzt nicht.
Ja, also das Ding ist, wenn du nicht mit dem Auto zurückfährst, hättest du am Sonntag auf jeden Fall keine Chance gehabt, noch irgendwie zurückzukommen, weil du musst halt erst mit einem Bus nach Rostock und dann aus Rostock mit irgendeinem Regio nach Hamburg und von Hamburg hast du dann eine Chance, halbwegs wegzukommen, aber es braucht erstmal 4 Stunden, bis du überhaupt in Hamburg bist. So, und da brauchst du halt schon Glück, dass du nach dem Turnier dann noch was Vernünftiges findest. So realistisch wäre dann eine Abreise Montag gewesen, um dann realistisch Mittwoch wieder anzureisen. Also halt wirklich, nein, das macht von oben bis unten keinen Sinn. Vor allem, weil man dann hier gestern bei netten 30 Grad am Strand chillen konnte. Ich habe morgens ein bisschen was abgearbeitet und habe mir danach einen Strandtag gemacht. Heute wird es vermutlich ähnlich aussehen. So, das hier ist dann jetzt gerade meine Arbeit, dann noch ein bisschen GBT-Content machen. Nö, und danach geht es dann auch wieder einmal ins Meer, ein bisschen baden. Finde ich auch ganz nett, so ist mal eine nette Abwechslung, habe ich mir dann auch so gelegt, dass ich möglichst viel dazwischen genießen kann, das ist auch ganz cool. Ja, und dann haben wir ein sportlich wildes Wochenende hinter uns mit vielen, vielen Storylines, die erzählt wurden. Hast du überhaupt viel verfolgen können?
Das war so ein bisschen, also der Olympia-Blues hat bei mir dann auch beim Beachvolleyball eingesetzt, dass ich nicht so... Ich habe wenig geguckt, vor allem weniger im Vergleich zu München 1, wo es ja quasi frisch passiert ist, wo ich dann quasi noch viel echt, also auch einfach echt viel Stream geguckt habe. Diesmal war es ein bisschen weniger. Deswegen, ich habe also so ein bisschen was aufgeschnappt. Natürlich im Finalsonntag habe ich auch nochmal relativ viel geguckt, aber ich bin jetzt nicht in allen Storylines drin gewesen. Ich muss aber also auch sagen, dass ich fand das Venue geil. Ich, wie gesagt, war noch nie in Kühlungsborn, aber war halt mal was Neues auch für uns, ne, weil wir sonst immer in den Chatten sind und jetzt das erste Mal so ein Strandturnier. Und ich da noch nicht so einen richtigen Einblick hatte, wie es dann am Ende aussieht. So klar, ich habe die Planungen gesehen, ich habe irgendwie die Pläne gesehen, aber wie es dann eben live am Ende dann auch auf dem Bild aussieht. Und das fand ich geil. Also habt ihr euch dann also ein sehr, sehr schönes Center-Körtchen da an den Strand gebaut.
Ja, absolut. Also da macht es am Strand ja auch einfach nochmal viel her, ne? So, da ist es dann ja auch wirklich einfach nochmal eine... eine wunderschöne Abwechslung, dann auch zwischen den Spielen dann einmal ins Meer springen zu können. Also ist, glaube ich, für die Spieler und Spielerinnen halt auch echt ganz geil. Was aber natürlich auch einfach nach sich zieht, dass der Sand unfassbar tief ist. Also wenn ihr am Ostseesand schon mal unterwegs gewesen seid, dann ist da schon auch... Also einen Wandertag da zu machen, ist nicht sonderlich angenehm, weil du sinkst halt wirklich bis zu den Knöcheln ein und ich glaube auch, dass das viel mit den Spielern macht, aber müssen halt alle mit klarkommen, ne? Und danach auch eine Strandparty direkt im Sand zu machen, ist auch ganz geil, also das macht auch tatsächlich viel Spaß. Grundsätzlich Küstenturniere sind dann halt auch einfach was Besonderes. Gerade weil wir die letzten Jahre ja auch nur in Städten unterwegs gewesen sind, dann jetzt wieder zurück an der Küste zu sein, auch wenn das natürlich halt, wie gesagt, mit der schwierigen Anreise da einfach dazu führt, dass sich der ein oder andere Kurzentschlossene nicht noch eben dazu entschließt, noch zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt halt vorbei. Aber auch da, das ist vollkommen in Ordnung und gehört dann auch mal dazu. Aber ja, ich bin mit dem Venue hier auch sehr zufrieden und sportlich hat es dann auch gut geliefert. Also,
aber was sagst Teams, du, bevor du sportlich machst, was sagst du zur Crowd? Weil das ist ja quasi das, was mich noch, also was vor allem dann mich aus deiner POV interessiert, weil du da ja am nächsten dran bist, weil das ja auf jeden Fall mal das also unterschiedlichste GBT-Publikum war im Vergleich zu dem, was wir sonst so ansprechen in den Ballungsgebieten, wo es dann auch immer war.
Ist so, Es hatte einen Grund, warum die Regie plötzlich eine Allmann-Cam gebaut hat. Also, es ist dann doch schon sehr lustig, weil der dann doch sehr typische deutsche Badeurlauber sich mit den Händen in den Hüften auf die Tribüne stellt und erstmal sagt, so, gucken wir mal, was hier unterwegs ist.
Was ist denn das hier überhaupt?
Ja, genau. Also, Crowd erwartbar nicht bei 100%. Also ich stecke viele Aktien in die Fraktion. Die kommt jetzt am Wochenende. So, die ist dann auch wieder da. Also ich glaube, wenn wir da ein paar Stimmungsleuchttürme reinkriegen und die clever verteilt kriegen im Publikum, dann kann das schon auch noch was geben. Und die haben Bock und wir haben Bock. Ja, und ansonsten war es halt ein bisschen ruhiger als sonst, was ja aber auch mal eine nette Abwechslung ist. So, man muss ja nicht 8 von 8 auch mit 200% da dann auch durchballern, dass man am Morgen danach dann doch noch wieder sehr gerädert ist. So, das ist schon in Ordnung und die haben es auch schon angenommen. Also, sobald die dann erstmal verstanden haben, okay, wie funktioniert hier GBT, wie funktioniert dann auch die das Encore Entertainment, war das Publikum dann dem auch schon offen gegenüber. Also hatte ich mich auch gestern, ich stand gestern hier auch mal einmal im Sand und habe gebeacht, ich habe nur einen Satz gemacht, zu 8 auf die Fresse bekommen und dass wir 8 Punkte gemacht haben, lag nicht an mir, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und da habe ich mich mit einem Mädel unterhalten, die halt auch gesagt hat, boah, also dieses Abgelehnt am Anfang hat mich das echt genervt, aber dann am Ende war es dann ja doch ganz lustig. Ich so,
ja,
du,
sie wurden alle
das ist das Prinzip meiner Arbeit.
am Anfang finden es alle kacke und irgendwann können sie dann nicht mehr ohne.
Eben. Ich bleib dann einfach penetrant, bis es okay ist. Aber ja, das ist schon eine lustige Geschichte gewesen. Und so ging es, glaube ich, vielen, die halt erstmal damit mit uns und unserem Stil dann auch nicht klarkommen mussten, aber den erstmal für sich akzeptieren mussten und dann hatten sie, glaube ich, aber auch ein nettes Wochenende. Ich hoffe, dass es in Kühlungsbronn 2 dann noch ein bisschen mehr auftaut.
Ja, aber ist ja auch normal. Wie gesagt, erinnere dich auch mal an die anderen Stops, die haben meistens dann auch am ersten Wochenende, gerade im letzten Jahr, wenn wir dann wirklich frisch da waren, immer mal so ein bisschen gebraucht, um erst mit dem ganzen Produkt warm zu werden und wenn sich das einspielt, glaube ich schon, dass das ein cooler Abwechslungsgrad dann auch da oben dann auch ist. Gut. Ja, lass gerne wegen mir einmal kurz sportlich machen, wegen mir, Ladies first. Es hat mich nicht gewundert, dass Annabelen dann quasi ihr Heimturnier da oben gewinnt, obwohl das Heimturnier eigentlich auch nicht stimmt, weil Kiel Kühlungsborn dann trotzdem auch wieder. Das ist halt wieder das Ding, man denkt, es ist oben an der Küste, aber die deutsche Küste ist dann doch wieder relativ groß. Das hatte ich ja immer schon mit Anne Krohn im letzten Jahr, als ich gesagt habe, Bremen wäre das Heimturnier und von Bremen nach Stralsund sind es, glaube ich, auch so 4 Stunden.
Ja, also ich glaube, wenn du da Zug fahren willst, dann bist du auch 7 Stunden unterwegs, ey.
Ja, aber es hat mich trotzdem irgendwie nicht gewundert, dass Anna und Sarah dann das Turnier gewinnen. Und trotzdem fand ich es, also auf der Damen-Teilnehmerseite, auch vielleicht, ich weiß nicht, woran es lag, es war irgendwie, hat mir das, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber mir hat so irgendwie dieses Besondere so ein bisschen irgendwie gefehlt. Ich fand es eines der, eines der schwächeren Damenturniere, aber auch, weil wir eben gerade zu Beginn in diesem Jahr nur heftige Damen-Teilnehmerfelder hatten. Aber das war so ein bisschen, ich weiß nicht, woran es lag, keine Ahnung, vielleicht kann es auch sein, dass ich mich vielleicht irgendwann jetzt auch mal satt gesehen habe. Aber das war bei mir so was ich mitgenommen habe aus diesem Teilnehmerfeld.
Ich fand, das war das ausgeglichenste Teilnehmerfeld, was wir bislang hatten. Also sonst stand meistens irgendwie ein klarer Favorit drauf, aber auch dadurch, dass im Sand halt einfach viel passieren kann und der Wind auch einfach ein Zufallsfaktor war das Teilnehmerinnenfeld dann doch ausgeglichener. Also ich glaube, Sonntag sind wir fast komplett ohne Dreisatzspiel durchgegangen, komplett ohne Zweisatzspiel durchgegangen. Also alles dann irgendwie in 3, was auch einfach gezeigt hat, dass es auch in der Spitze dann einfach super, super eng war. Und es jetzt nicht so war, dass, nur weil da ein namentlich favorisiertes Team auf dem Feld steht, zum Beispiel jetzt, wenn du nur auf die Namen guckst, mit Schneider-Walkenhorst, gar nicht mal jetzt die Saison damit in Betracht gezogen, dass es halt trotzdem jederzeit möglich war, dass jeder jeden schlägt. So, das mussten Chenoa und Anna auch wieder feststellen und ich glaube, du redest auch anders über dieses Turnier, wenn Chenoa und Anna dann tatsächlich ins Finale kommen, aber die haben dieses Jahr halt irgendwie den GBT-Blues. So, die kriegen es nicht hin, die haben bislang 4 Spiele auf der Tour gespielt und noch nicht 1 gewonnen. Und international holen die Goldmedaille um Goldmedaille. So, da weiß halt auch niemand so wirklich, woran das liegt. Und ich glaube schon, dass wenn sich so ein favorisiertes Team dann auch ein bisschen, doof gesagt, aber besser anstellt, dass das das Turnier dann halt auch aufwertet. Aber ja, da gehen sie dann halt 1-2, fliegen gegen Klatsch-Schwarz und am Ende, boah, weiß ich gar nicht, wen sie dann im Loserbaum gekriegt haben. Aber ich glaube sogar Kunst-Paul, kann das sein, dass sie gegen die rausgegangen sind?
Ja.
Ja, also gehen da dann am Ende raus und dann ist es halt wieder das favorisierte Team, was es nicht schafft. So. Und auch eine Anna Behlen musste sich erstmal reinfinden. So, auch die haben ihr erstes Spiel verloren und sind dann den weiten Weg durch den Loserbaum gegangen. Hätten sie sich vielleicht auch gerne gespart, aber zeigt halt auch, dass trotz in Anführungsstrichen gewohnter Bedingungen, weil ich glaube, selbst wenn du damit klarkommst, ist immer ein Zufallsfaktor mit dabei, wenn du am Strand spielst und wenn der Wind dann nochmal reinlässt.
Also an dem Wochenende waren so viele Zufallsfaktoren dabei, war ja wirklich, also je nachdem, wie sich der Wind da drauf eingestellt hat, gab es diese eine Seite, wo du dann auch einfach mal 4-5 Breaks in Folge gemacht hast. Ich fand gerade den Punkt, es war das ausgeglichenste Teilnehmerfeld, es war aber vielleicht auch das schlechteste Teilnehmerfeld, in der Spitze zumindest, ich will nicht sagen in der Breite, weil da war es, also hat Spaß gemacht gerade, was du gesagt hast, jeder konnte jeden schlagen, aber so dieses Superteam oder dieses Top-Top-Top-Team war eben nicht dabei, weil Kim und Sandra nicht da waren oder dann eben Carla und Mary, wie es jetzt in München war. Deswegen hat es mir vielleicht in der Spitze so ein bisschen gefehlt, aber auch deswegen hat es mich nicht gewundert, dass dann irgendwie Anna und Sarah, die ja jetzt wirklich schon auch wieder auf dem aufsteigenden Ast sind, nachdem es einmal zu Beginn der Saison so ein bisschen gehangen hat, dass die dann einfach in der Lage sind, so ein Turnier zu gewinnen. Und ansonsten, finde ich, hast du gerade viel, viel Richtiges gesagt. Ich verstehe es nicht, warum Chenoa und Anna irgendwie international so gut sind, aber dann auf deutscher Tour irgendwie es leider noch nicht gebacken bekommen. Hoffe, dass die da mal irgendwie noch die Kurve kriegen, weil ansonsten ist halt immer so hart für so ein Team, ne? Natürlich international, man bekommt das irgendwie schon so ein bisschen mit, aber es gibt jetzt auch einfach viele, die nur GBT gucken und die haben jetzt 4 Spiele von diesem Team gesehen und das Team hat 4-mal verloren und war 4-mal an 1 gesetzt. Also ist ja dann auch irgendwie ein bisschen schade für die Außenwirkung. Und sonst, nö, natürlich hat mich wieder gefreut, dass Paula und Janne das irgendwie, also jetzt wirklich so konstant hinkriegen und einfach wieder Halbfinale spielen. Ich fand, Lea und Melli haben aber auch irgendwie gut zusammen gematcht. Und das sind dann so die Sachen, die ich aus dem Damenteilnehmerfeld noch mit rausgezogen habe.
Ja, setzen wir einen Punkt hinter. Also mehr gibt es da auch gar nicht mal so zwingend zuzusagen. War ein spannendes Turnier, weil halt einfach viel passiert ist und viel passieren konnte. Chenoa und Anna sind jetzt zumindest mal den Fluch losgeworden, dass sie immer an 1 gesetzt auf die GBT rangehen, weil Sandra und Kim dann jetzt wieder da sind.
Ja, ab vielleicht jetzt nächste Woche wird es passieren, ja natürlich. Und dann wahrscheinlich auch so direkt ins Finale durch. Es ist einfach nur die Setzliste. Es war zu viel Druck, mit der 1 da rumzurennen.
Punkt. So ist es. Punkt. So ist es. Wir schauen mal, wie sich das dann bewahrheitet. Ich freue mich auch wieder auf nächstes Wochenende. So wird eine gute Zeit. Kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Also schaltet gerne ein. Oder wenn ihr in der Nähe seid, dann kommt nochmal vorbei. Machen
Kiel
wir
oder aus Stralsund könnt ihr da auf jeden Fall eure 4-5 Stunden mit dem Zug nach Kühlungsborn tingeln.
Oder aus Bremen, ist ja Heimturnier. So,
ja, deswegen, ist quasi alles. Alles über Hamburg ist alles Norden und ist alles Heimturnier für die ganzen Leute.
Weil Bremen auch krass über Hamburg liegt, aber das ist ein anderes Thema. Dann switchen wir mal einmal kurz rüber zum Männerfeld. Und da haben wir es dann tatsächlich gesehen, dass es an 1 gesetzte Team gewinnt, aber auch da mit ordentlich Problem. Also die standen schon mit dem Rücken an der Wand und wären da fast tatsächlich rausgegangen gegen die Hamsis. In einem Halbfinale. Und das hat mich fast schon traurig gemacht. Weil,
ja,
also
das hat
die Hamsis
gebrochen. Ich
so
liebe, also wirklich Paul und Max, ihr wisst, ich liebe euch, aber ich war nicht für euch an dem Wochenende. Sorry, jetzt sage ich, habe ich gesagt. Also ich hätte die Hamsis im Halbfinale vorne und ich hätte auch Philipp und Louis irgendwie im Finale. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, Paul hat jetzt schon einmal gewonnen, Max, also Justi hat jetzt schon das zweite Mal gewonnen, Paul ja dann auch jetzt das zweite Mal. Die sollen eine geile EM spielen und dann auch ein geiles Elite-Turnier da in Hamburg dann spielen. Aber an dem Wochenende war ich im Halbfinale für die Hamsis und im Finale für Philipp und Louis. Und dann hat zweimal mein Team verloren. Leider. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Aber irgendwie war es dann so.
Ich bin froh, dass du nicht für die Packers bist, weil da geht es dann ja auch demnächst wieder los. Das geht jetzt auch alles wieder so schnell, ne? Bis dann der ganze Ligenbetrieb wieder gestartet ist. Aber naja, das ist nochmal ein anderes Thema. Gerade dieses Halbfinale, da weiß ich auch echt nicht, was bei den Hamsis passiert ist. Also ich habe schon ein, zwei Mal erwähnt, aber die liegen in Satz Nummer 2 bei einem Satz Führung mit 18-13 vorne und schaffen es tatsächlich noch rauszufliegen. So, ja. Das ist halt irre. Also da muss irgendwas im Kopf passiert sein, dass sie das halt nicht zu Ende gespielt haben. Und dann fällt der letzte Ball und Manu sinkt halt sofort zu Boden und ist total gebrochen, weil die Jungs halt auch noch nie in einem Finale gestanden haben. Ne? Und allmählich hätten sie es definitiv mal verdient. Sind geile Zocker und funktionieren auch richtig, richtig gut zusammen jetzt dieses Jahr auf dem Feld. Beide auch nochmal unfassbar viel besser geworden. Also wenn man sich die beiden Jungs vom letzten Jahr mal anguckt, wo ich glaube ja auch mal ein Halbfinale dabei war, ist das auf jeden Fall schon ein richtiger Sprung, den die gemacht haben. Und ich wünsche es mir ein bisschen für die beiden, dass es jetzt dieses Wochenende mit dem Finale klappt. Auch wenn, wobei, dieses Wochenende könnte schon funktionieren. Also die sind ja noch, zusammen unterwegs. Aber ansonsten, die Sagi ist ja aufgeteilt und Lorenz Stadi kommt wieder zurück. Es wird wieder wild, was da im Herrenteilnehmerfeld passiert.
Ja, also dieses Wochenende Herrenteilnehmerfeld ist wirklich vogelwild. Also Sagis haben sich ja quasi durch die Elite-Teilnahme dann in Hamburg, weil sie dann quasi mit neuen Partnern jeweils doppelt in die Quali rutschen, einmal jetzt aufgesplittet und nehmen dann Kühlungsborn quasi als Testturnier. Deswegen, also auf der Herrenteilnehmerseite ist es wild. Die Damen, das ist ein super, super ähnliches Teilnehmerfeld. Und dann, ey, ohne Witz, großes Fragezeichen. Ich bin wirklich gespannt. Und ist es halt wirklich so, dieses, ja, wir sind der erste Teil der Saison, sind wir gut und jetzt im zweiten Teil lassen wir es irgendwie auslaufen. Ich werde nicht schlau aus Reinhard Sievers. Ich verstehe das nicht. Mir kann das auch bis jetzt niemand erklären. Also wie kann das sein, dass ein Team, das wirklich ja nachweislich zu Beginn und dann gerade die ersten Tourstops einfach mit das Beste war, was da rumgelaufen ist, die haben jedes Spiel gewonnen, selbst wenn sie schlecht gespielt haben. Und jetzt spielen sie schlecht und verlieren halt die Spiele. Und das ist gerade so mit, also Thema Timing und im Hinblick dann auch auf Timmendorf, ich bin super gespannt, was die jetzt am zweiten Wochenende spielen und ich bin einfach gespannt, ob die sich wieder gefangen kriegen, weil das bringt auch meine komplette Awardliste durcheinander. Ich hatte schon so, Mann, Milan Sievers war Frontrunner auf MVP, jetzt sage ich mal, schwierig, wenn du zweimal als Letzter rausfliegst.
Ist so, also die sind jetzt zweimal 1-2 gegangen, ich glaube ja auch zweimal in Serie 1-2 gegangen und das Wochenende jetzt kann tatsächlich MVP-Race, glaube ich, entscheiden. Also im Zweifel dann wahrscheinlich sogar in einem direkten Duell zwischen, mit wem spielt Dani? Kirchner Wüst, glaube ich, dieses Wochenende. Und dann halt Reinhard Sievers. Bin ich auch sehr gespannt, wie die es machen. Aber sollte Dani jetzt ein geiles Wochenende haben und im Zweifel einmal Reinhard Sievers schlagen, ja, dann ist für mich der MVP-Titel geklärt. Also das sind schon bei mir die 2 bis 3 Jungs, weil also auch ein Jonas Reinhardt fand ich überragend gut am Anfang der Saison. Dani hat da einfach auch mal hat nur einmal runtergeschaltet, aber hochgedreht und auf der Überholspur da vorbeigezogen und könnte dieses Wochenende über die Ziellinie fahren. Also ich glaube schon, dass wir da vielleicht eine kleine Entscheidung sehen werden. Aber ja, ich kann es dir auch nicht erklären. Also es bleibt einfach random, wie sie dann teilweise performen. So ein bisschen, was Chris Grüne zwischen international und national erleben, ist bei Reinhard Sievers zwischen national und national oder halt zwischen erster und zweiter Saisonhälfte. Also, ich weiß nicht, müssen wir vielleicht mit den Jungs selbst darüber schnacken, dass die uns dann Erklärungen liefern können.
Wahrscheinlich haben sie selber auch nicht so richtig. Aber bei Yannick und Erik war es ja im letzten Jahr auch so, dass die also dann so in München Wochenenden dann hinten raus und dann auch in Berlin ja nicht mehr im Hauptfeld gewesen, dass die da so einen kleinen Knacks drin hatten und um ehrlich zu sein, hatten die den dann auch in Timmendorf nicht mehr behoben bekommen, deswegen bin ich wirklich gespannt, ob es Jonas und Milan eben schaffen, da dann nochmal die Kurve zu kriegen und gerade was du gesagt hast, also für mich, also natürlich wird der MVP jetzt an dem Wochenende entschieden, also es geht sowohl um Seeding-Punkte nochmal für Timmendorf, es geht um die letzten Awards und dann bin ich auch einfach also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf dieses zusammengewürfelte Sagi-Sagi-Duo, weil auch die fand ich, die haben auch eine komische Saison, Mann. Dadurch, dass Benny immer jetzt so lange raus war, ich fand die an dem Wochenende also wieder am besten zusammen. Es hätte ja auch fast fürs Finale gereicht. Am Ende verlierst du dann in 3 im Halbfinale 15-13 gegen Louis und Philipp. Ist ein Coinflip, kann einfach auch in die andere Richtung gehen. Deswegen finde ich es fast schade, dass man die jetzt wieder aufsplittet, aber es macht natürlich nur Sinn. Also musst du machen. Aber ich hätte die auch schon gerne nochmal so zusammen jetzt ein Turnier tryharden sehen. Und also, ich merke gerade jetzt, wo ich drüber rede, glaube ich, werde ich jetzt am zweiten Wochenende tatsächlich nochmal ein bisschen mehr konsumieren, weil einfach viele Entscheidungen anstehen.
Ja, und weil es ja auch interessant ist, also weil es sportlich nochmal sehr interessant ist, was da jetzt passiert. Ja, die meisten Teams, die jetzt mit dabei sind, die müssen nicht mehr um Timmendorf zittern. So, da geht es jetzt nicht mehr darum, die letzten Punkte zu sammeln, um sich überhaupt noch zu qualifizieren. So, das wird an anderer Stelle entschieden. Aber ja, also es hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial für wieder ein interessantes und spannendes Wochenende, wo man sich drauf freuen kann. Also an eurer Stelle definitiv einschalten und vorbeikommen. Bierchen 3,50 ist auch einfach immer noch das Totschlagargument. Ja, und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch noch VIP-Tickets für Timmendorf holen, aber das wisst ihr schon aus den entsprechenden Stellen, also da tickets.germanbeachstore.de ist eure letzte Chance, dann tatsächlich auch nochmal mit dabei zu sein bei den deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand, 29. August bis 1. September. Und da sind dann ja auch die Paralympics wieder unterwegs, aber bevor wir über die Paralympics reden, müssen wir tatsächlich die Olympischen Spiele erstmal noch abrappen. Und da freue ich mich tatsächlich auch so ein bisschen drüber, weil ich habe nicht mehr ganz so viel geguckt, beziehungsweise habe auch einfach wenig Zeit gehabt, überhaupt zu schauen. Aber ich habe mir gestern dann tatsächlich nochmal das Team USA-Finale angeguckt im Basketball. Bruder, haben die Spaß gemacht. Und Bruder, ist das eine verdiente Goldmedaille. Stephen Curry steht dann danach mit seinem Nui-Nui-Pullover, nachdem er Frankreich schlafen geschickt hat. Dieser Typ ist so unfassbar klatsch, ne? Also ich glaube, Rudy Gobert war es, der die Franzosen nochmal auf 3 Punkte an die USA ranbringt. Und dann in den letzten 2 Minuten schmeißt der Kerl 4 Dreier und schmeißt da 12 Punkte in den letzten 2 Minuten. Das ist halt geisteskrank. So, wir haben den besten Shooter der Geschichte, der jetzt dann auch sein verdientes Olympiagold hat und sich jetzt auch, von mir aus darf er sich jetzt World Champion nennen. So, das ist jetzt auch in Ordnung.
Ja, es ist ja nett, dass du ihnen jetzt quasi die Erlaubnis erteilst, dass sie das jetzt offiziell sind. Ich fand es gerne, es war ja der wilde...
Wenn Noah Lyles sagt, World Champion of what, und er jetzt World Champion of what ist, so deswegen.
Ja, aber er ist ja eigentlich nicht, er ist ja erstmal nur Olympic Champion. Jetzt kannst du hier wieder den Korinthenkacke rausnehmen und sagen, ja, Weltmeisterschaft müssen sie dann auch noch gewinnen. Aber werden sie wahrscheinlich. Nee, ich fand den Samstag, also es war ja quasi natürlich der Samstag im Zeichen von Nils und Clemens, die ja dann um 22:30 dazu Abendsession das Finale gegen die Schweden gespielt haben. Und ich habe wie gesagt dieses Basketballturnier extrem verfolgt, habe mir natürlich auch die Halbfinals da wie gesagt angeguckt und einfach viel von diesem Team USA auch konsumiert, einfach als ehrlicher Basketball- und ehrlicher LeBron- und Steph Curry-Fan. Und habe dann aber natürlich das Finale nicht live gesehen, weil ich natürlich Nils und Clemens geguckt habe, auch wenn das dann hinten raus, wenn wir gleich nochmal drüber reden, schnell ging. Und dann nebenher einfach so Twitter offen gehabt. Und dadurch, dass du ja dein Twitter-Algorithmus extrem auf dich anpassen kannst, ist der natürlich voll gewesen. Eben dann mit Steph Curry und dieser gigantischen Endphase. Und ich da also schon gewusst, okay, da ist gerade was Heftiges passiert in Paris, aber ich habe es eben noch nicht geguckt. Und dann quasi auch, also Clemens und Nils, das Spiel natürlich fertig geguckt, da einmal kurz mitgelitten, weil es natürlich echt super, super schade war. Um dann aber quasi nochmal rüber zu switchen auf den Basketball und mir dann quasi instant das letzte Viertel oder diese letzten 5 Minuten einfach nochmal Real Life komplett zu geben, ohne irgendwie komplett vorgespoilert zu werden. Also ich habe die Würfe noch nicht gesehen, aber ich wusste, okay, er wird jetzt gleich einfach durchdrehen und einfach jeden Wurf reinmachen. Und das ist ja dann passiert. Und das ist ja vom Storyline her perfekt gewesen. Die USA, die wirklich gefordert gewesen ist, Frankreich, die es echt gut gemacht haben, die hinten raus halt auf 3 wieder dran waren. Und dann aber einfach zu sehen, also was eben einfach passieren kann, und da ist er der einzige Spieler, der es auf diese Art und Weise eben so regelt, dass er dann einfach sich jeden Wurf nimmt, und es gibt ja diese 3-4 Bilder, wo du einfach so denkst, man, links daneben stehen LeBron James und Kevin Durant vogelfrei. Die haben keinen Mann um sich, Curry wird gedoppelt und getrippelt und nimmt sich halt trotzdem den Wurf und schafft es dann einfach eben, wie du gerade gesagt hast, diese 4 Dreier unterzubringen. Und das ist, also wir reden jetzt wieder viel über Legacy und wie wichtig das generell für LeBron und für die Amis ist oder für diese NBA-Generation ist, dass sie Gold holen. Weil ich will gar nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn die entweder das Halbfinale gegen die Serben oder jetzt eben dieses Finale gegen die Franzosen in den Sand gesetzt hätten. Weil dann wären sie auch so ein bisschen die gescheiterte Generation. Alle sagen, ja gut, Superstars hin und her, aber am Ende nicht mal Olympiasieger werden. Und das dann auf diese Art und Weise einfach unter Beweis zu stellen, natürlich... Mann, ich bin der größte Curry-Fanboy, der hier rumrennt. Natürlich war es für mich dann ein gigantischer Abend, dass es am Ende Steph Curry ist, der dieses US-Team da irgendwie zum Titel trägt. Und ja, das hat dann für mich auch relativ schnell den Frust über, oder Frust ist das falsche Wort, die Enttäuschung über Clemens und Nils so ein bisschen hinfortgeweht. Und ich habe mir dann das einfach noch ein bisschen den Abend über angeguckt.
Ja, ach, vollkommen verständlich. Und also überhaupt ja erstmal darüber zu reden, nicht mal Olympiasieger, zeigt ja auch einfach schon den Anspruch, mit dem die USA in dieses Basketballturnier reingeht. Das ja aber auch seit jeher, ne? Also ich glaube, von den letzten 17 Turnieren haben sie 15 gewonnen. So, es ist die größte Basketballnation, die es auf diesem Planeten gibt. Da erzählst du auch niemandem was Neues mit. Aber gefühlt wird es halt ein bisschen enger an der Weltspitze. So, es ist halt nicht mehr nur Team USA und sonst gar nichts. So, wir haben da echt 4, 5, 6, 7 Teams dabei gehabt, die alle contended haben und die alle auch eine realistische Chance gehabt hätten. So, die Franzosen, wie gesagt, die waren in der Crunch-Time nochmal wieder auf 3 Punkte dran und dann lass Curry mal 2 Dinger daneben werfen und Wemby eine Runde freidrehen. So, dann kann
aber das ist halt auch
in eine andere Richtung.
Ja, es kann in eine andere Richtung kippen, aber das kannst du sagen, jetzt, das hätte gegen die Serben auch in eine andere Richtung kippen können und das finde ich dann auch so geil. Ich liebe diese Attitude, mit welcher dann eben diese Superstars, so LeBron, KD und Steph, es waren am Ende die drei und jeder andere, der in diesem Team USA rumrennt, so, das sind auch alles maximale NBA-Superstars, aber am Ende ist es halt nochmal dieser Unterschied zwischen diesen drei Megastars und den anderen, die einfach gute Basketballer sind. Ey, das ist genau in dieser Crunch-Time, nehmen sich die drei die wichtigen Würfe und treffen die einfach. Und es gibt nicht mal die, ich glaube, das ist so ein heftiges Mindset, was die auch haben müssen. Die wissen, okay, Mann, da liegt jetzt einfach unsere Legacy einmal kurz auf der Platte, aber natürlich gewinnen wir das Spiel. Und natürlich drehen wir das dann hinten raus. Und gegen die Serben 15 hinten gewesen im vierten Viertel, juckt uns nicht. Natürlich gewinnen wir das, weil dann, ey, Steph Curry hat bodenlose Olympische Spiele davor gespielt. Der war gefühlt die gesamte Gruppenphase nicht mehr anwesend. Schlecht gespielt, schlecht geworfen, juckt ihn nicht im Halbfinale und im Finale mit Abstand die beste Leistung gebracht. Und das ist am Ende das, über was man redet. Und LeBron und KD genauso. Die waren im Halbfinale dann hinten raus gegen die Serben wieder da. Und das fand ich so ultra beeindruckend bei diesem Team USA. Was es eben dann doch nochmal ausmacht, wenn du ein guter Basketballer bist und wenn du halt einer der Besten der Welt bist.
Ja, und gerade was du vorhin ja auch gesagt hast, so, okay, da siehst du dann die Bilder von LeBron James und KD neben ihm komplett freistehen. Du redest da halt dann schon über LeBron James und Kevin Durant. Du redest nicht über irgendeinen Andy Obst und einen dahergelaufenen Fitzpatrick, sondern halt über zwei der Besten, die es jemals gegeben hat, über den besten Scorer der NBA-Geschichte, der aber auch wieder ein geiles Finale gespielt hat. Ne? Also diesem LeBron James auf dieser Ebene zuzuschauen, ist einfach ein Geschenk gewesen. Also sein einer Zug zum Korb dann da jetzt auch im Finale, wo er sich dann einmal um die eigene Achse dreht, 4 Gegenspieler auf sich zieht, aber alle irgendwie wegballert und dann den Korbleger auch versenkt, war schon einfach gut. Und ja, es war ein Privileg, diese 5 Jungs da dann immer auf dem Feld stehen zu sehen und die auch zusammen spielen sehen zu dürfen. Also ich glaube, mein Lieblingskorb wird trotzdem auf ewig der im Testspiel gegen Deutschland sein, der LA-Hoop von Curry auf LeBron. Das war einfach wunderschön. Und es waren Bilder für die Ewigkeit. Es waren absolut Bilder für die Ewigkeit mit einer Goldmedaille, die sehr, sehr verdient in die USA geht. Und wo auch, glaube ich, was jeder respektvoll und neidlos anerkennen kann, dass das halt einfach überragend war, was die gespielt haben. Und am Ende, ja, ein Teil des, ich glaube, am Ende zweiten Platzes für die USA in dem Medaillenspiegel war, oder sind die Erster geworden?
Ich habe keine Ahnung, ich gebe auch relativ wenig, also Medaillenspiegel, ich weiß, also Deutschland weiß ich, dass sie Zehnter sind, weil darüber regen sich jetzt ja alle auf, wie bodenlos schlecht wir in diesem Jahr wieder da sind. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich finde auch generell dieses Medaillenspiegel-Gedöns, das ist dann irgendwie...
USA 10. übrigens Erster.
Und wer dann Zweiter? Chinesen?
Ja, genau. Beide mit 40 Goldmedaillen, die USA aber mit 44 Silber und China nur mit 27.
Na, schwach. Schwach.
Ja, ja, eindeutig.
Also. Aber um also Basketball noch einmal zuzumachen, ich fand es auch, also am Ende steht er jetzt, weil das ist jetzt genau, jetzt könntest du ja rein theoretisch sagen, ja gut, die Deutschen enttäuschen, weil sie holen keine Medaille. Kommen nicht in diesem Medaillenspiegel vor, weil sie eben Vierter werden, weil sie das Halbfinale gegen Frankreich bitter verlieren, wo ich weiterhin sage... Na, sie verlieren das Halbfinale gegen Frankreich.
Ach so.
Und das war für mich auch das
Spiel um Platz 3.
Ja, das Spiel um Platz 3 kannst du dann auch verlieren, finde ich, auch gegen die Serben.
Ja.
Finde ich ein Kack-Matchup. Jokic ist einfach unfassbar gut. Und dann waren die Serben vielleicht auch noch mal ein bisschen galliger drauf. Die hatten ja, wie gesagt, auch noch was gut zu machen nach der Finalniederlage bei der WM. Für mich war es schon extrem, dieses Halbfinale gegen Frankreich, wovon ich bin mir sicher, dass Deutschland das Spiel gewinnt, wenn das Spiel eben nicht in Frankreich ist. Aber am Ende ist es dann auch einfach so ein bisschen dieser Moment gewesen. Die Franzosen zu Hause, Olympia, unterm Eiffelturm, in der eigenen Halle, verlieren dann dieses Spiel einfach leider nicht. Weil für mich war Deutschland das bessere Team und hat leider nicht, also hat, muss man ehrlich sagen, hat leider nicht gut gespielt und trotzdem ist es hinten raus so knapp geworden. Deswegen finde ich es extrem ärgerlich, dass du eben dieses Spiel nicht gewonnen hättest, weil ansonsten, ey, hättest du dann natürlich das Finale gegen Team USA bekommen und das wäre schon auch irgendwie gerechtfertigt gewesen, weil ich finde, Deutschland hat ein Top-Turnier gespielt. Und ich bin auch froh, dass es in der Nachbetrachtung jetzt eigentlich auch schon, glaube ich, schnell durchgesickert ist. Natürlich ist es leider keine Medaille, aber trotzdem mittlerweile, es macht so Bock, diesem Team zuzugucken. Es macht so Bock eben dann auch, ich finde es auch, also es war mal klar, dass dieses Team auch irgendwann scheitern muss. Es kann nicht sein, dass er jetzt die ganze Zeit durchgewinnt. Ich glaube, Dennis hat es nach dem Spiel auch im Interview gesagt, mein Gott, die haben jetzt, glaube ich, seit diesem dritten Platz da bei der EM haben die ja quasi jedes Spiel gewonnen, dann bei der WM jedes Spiel gewonnen und jetzt auch bei Olympia quasi bis dato, bis zum Frankreich-Spiel, jedes Spiel gewonnen. Und dass du dann irgendwann mal gegen ein heimfranzösisches Team ausscheiden darfst, es ist bitter, aber auch da. Und dann können wir jetzt wieder die Kurve drehen zum Medaillenspiegel, weil das ist jetzt ja quasi eine Leistung, die eben nicht in diesen Medaillenspiegel eingeht, aber da steht trotzdem vierter Platz, was, wie gesagt, du bist das viertbeste Team der Welt. Also das ist nicht so schlecht, aber kriegst halt keinen Punkt in diesem scheiß Medaillenspiegel.
Ja, ach, also sowieso auf den Medaillenspiegel gebe ich auch relativ wenig, nicht komplett wenig, weil es auch schon eine Entwicklung ist, die man einfach beobachten und kritisch beobachten muss. Also Deutschland endete am Ende die Olympischen Spiele mit, ich glaube, 33 Medaillen oder waren es sogar mehr? Nee, ich glaube, es waren tatsächlich 33 am Ende. Wo du dann halt auch einfach siehst, okay, so wenige waren es noch nie. So, es sind auch konsequent weniger geworden über die letzten Jahre. Es sind auch konstant weniger geworden seit den 80ern. Ich glaube, 1988 hatten wir in Seoul einmal irgendwie 146 Medaillen. Damals halt natürlich auch noch mit der Sportförderung in der DDR zusammen. So, und das war dann zusammengerechnet. Aber es ist halt erschreckend wenig geworden. Und erschreckend auch jedes Jahr einfach ein bisschen weniger. Und ich finde, das ist schon eine Beobachtung, die muss kritisch beäugt werden und da muss auch dran geschraubt werden, da muss aber an anderer Stelle dran geschraubt werden und es soll vor allem nichts von der Leistung von den einzelnen Athleten wegnehmen. So, in diesem Basketballturnier keine Medaille zu holen, das ist jetzt auch keine Schande. Also das ist absolut keine Schande, da sind wirklich sehr, sehr gute Athleten mit dabei gewesen, sehr, sehr gute Teams auch mit dabei gewesen. Aber um noch einmal auf einen Punkt von dir zurückzukommen, dass die Franzosen das Ding nicht verlieren, wenn sie da halt unterm Eiffelturm spielen, vor der Homecrowd. Und weißt du, wer schuld dran ist, dass sie es verloren haben? So 2000 Hamburger im Jahr 2015. Weil im Jahr 2015 gab es einen Volksentscheid in Hamburg, ob man sich für die Olympischen Spiele 2024 bewerben sollte. Und dann hätten wir LeBron James und Stephen Curry in der Elbphilharmonie gesehen. Ja, dann hätten sie nämlich da gespielt. Und ist ja aber tatsächlich ein Ding, ne? Also 2015 wurde ja mit einem Volksentscheid darüber entschieden und es waren, glaube ich, am Ende 51,4%, die sich dagegen entschieden haben, dass die Olympischen Spiele nicht nach Hamburg vergeben werden sollen, beziehungsweise dass Hamburg sich nicht bewirbt. Und dann hat Paris halt den Zuschlag bekommen. Es hätte eine Möglichkeit gegeben, dass Deutschland die dann ausrichtet. Und dann hätten wir uns nicht über den Eiffelturm, sondern halt über die Elfi unterhalten.
Ich finde aber im Nachhinein, also ich glaube, Olympia in Hamburg wäre auch cool gewesen. Ich finde aber, die Spiele waren da in Paris schon sehr gut aufgehoben. Also es war wirklich perfekt. Gerade auch nach diesen scheiß Corona-Spielen da in Tokio, wofür Tokio nichts kann, nochmal. Aber das hatte schon extrem geilen Flair da in Paris. Ich fand, alle Bilder, die du irgendwie gesehen hast, haben gepasst. Du hattest da eine gute Zeit mit vielen, die ich kannte, die in Paris waren. Die haben auch nur Positives berichtet, einfach, dass es da auch ein extrem cooler Vibe in der Stadt war. Super, super offen auch, aber auch, also gerade, wir haben jetzt, nochmal, ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich ja quasi den Vergleich nicht habe, aber gerade jetzt auch mit diesem Großereignis hier in Deutschland, mit der EM, die ja auch extrem positiv angenommen worden ist, hatte ich das Gefühl, dass sich Paris da so die guten Dinge rausgepickt hat und dann einfach die Franzosen sind einfach auch gutes Volk ist, da dann auch nochmal ihren eigenen Charme da draufgelegt hat und daraus dann einfach echt ein sehr, sehr geiles, mega Großereignis gemacht hat. Weil du hörst ja kaum schlechte Sachen über diese Olympischen Spiele. Alle regen sich über die Seine auf, dass da die Wasserqualität so schlecht ist. Ja gut, Spoiler Alert, das hättest du vorher auch schon wissen können. Aber wenn das dann am Ende das einzig große Thema ist, dann hast du als Olympia-Veranstalter oder als Olympiastadt oder Land, was dann auch immer ist, hast du extrem viel richtig gemacht.
Ja, absolut. Eine Sache, die mir nicht richtig gemacht wurde im Zuge dieser Olympischen Spiele, ist, dass eine Geschichte nicht erzählt wurde. Und ich finde, das ist ein richtig, richtig wildes Ding eigentlich. Olympische Spiele 1924 haben wo stattgefunden?
Wahrscheinlich in Paris, wenn du das jetzt so gefragt hast.
Richtig, in Paris. Und ich finde, also 100 Jahre nach den letzten Olympischen Spielen in Paris, die dann wieder da zu haben, zu solchen geilen Spielen, also wirklich Big F mal an alle Sportredaktionen in Deutschland, dass ihr das nicht aufgearbeitet habt, weil auch da dann mal einmal kurz so eine Geschichte zu erzählen. Die Olympischen Spiele gingen damals vom 4. Mai bis zum 27. Juli. So, das waren ja einfach noch komplett andere Zeiten damals. Und das hätte ich tatsächlich auch mal spannend gefunden, das aufbereitet zu sehen. Aber ja, da haben die Sportredaktionen in Deutschland ein bisschen was liegen gelassen. Genauso wie Clemens und Nils eine Goldmedaille haben liegen lassen. Aber
da hatten sie auch ehrlicherweise keine Chance drauf. Also Armand Helwig waren einfach so krass viel besser an diesem Tag. Das war ja, also du hattest ja 30 Minuten lang überhaupt nicht zu einem Moment das Gefühl, okay, hier kann noch was gehen. Und das ist keine Schande, das ist absolut keine Schande. Die Jungs haben ein sehr, sehr geiles Turnier gespielt. Sie haben ein perfektes Halbfinale gegen Molsorum gespielt. Und ja, im Endeffekt spielst du gegen das Nummer 1 Team der Welt. Und da ist es dann auch in Ordnung, das Spiel zu verlieren. Ich glaube, sie sind unfassbar stolz auf diese Silbermedaille. Es ist die erste olympische Medaille seit Kira und Laura 2016.
Ja, also ich fand auch, weil das war, hast du ja häufig gehört, das ist die erste olympische Medaille seit 2016, das klingt jetzt so ultra lang, aber es waren eben dann auch nur die Spiele 21, wo du keine Medaille hattest und hattest zweimal einen fünften mit Laura und damals noch Maggie und wie gesagt dann Clemens und Julius, aber natürlich ist, also die Silberne hätten sie vor dem Turnier sofort gewonnen, das wichtige Spiel war das Halbfinale gegen die Norweger und da hast du es gerade schon gesagt, das war das perfekte Spiel, obwohl ich eigentlich auch schon dachte, okay, sie verlieren es tatsächlich hinten raus und dann ist Anders Mohl mit seinem Knie unten im Netz, also Dinge, die dann auch einfach, also kannst du ja nicht besser ausmalen und ich bin mir auch sicher, selbst wenn Clemens und Nils Peak-Leistung spielen, Top-Leistung spielen, werden sie dieses Finale zu 18 und zu 17 verlieren und dann sagt man, ey, okay, die Schweden waren gigantisch und das sagst du jetzt auch, das einzig Bittere, was ich dann auch in dem Moment hatte und ich hab mir auch das Interview von Alex und Tommy nochmal reingezogen und Tommy und Alex meinte das auch dann so, mir hat es in dem Moment kurz, also so ein bisschen leid getan, weil du eben eigentlich das größte Spiel deiner Karriere da gerade spielst und es nicht schaffst, deine Leistung auf den Platz zu bringen. Also vollkommen unabhängig davon, ob du dann mit deiner Leistung eben das Spiel gewinnst, weil das gewinnst du, glaube ich, nicht. Da sind die Schweden einfach aktuell das nochmal bessere Team. Aber mir hat es leid getan, dass es Clemens und Nils eben nicht geschafft haben, den Beachvolleyball zu spielen, den sie eigentlich hätten spielen können. Weil das sind wir uns ja auch einig, die haben ein schlechtes Finale rein theoretisch gespielt. Wenn du auf einer Blase drauf guckst, dann haben sie es nicht geschafft, ihre Leistung da auf die Platte zu bringen. Aus welchen Gründen auch immer will ich gar nicht mich irgendwie, also wer bin ich, dass ich das da irgendwie beurteilen soll. Das hat mir kurz ein bisschen leid getan, aber ich war dann auch, also ich war froh, als ich dann so ein bisschen die Bilder dann auch danach gesehen habe. Und ich glaube auch, dass sie es also dann hoffentlich auch ein bisschen genießen konnten, weil meine Fresse, ist eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen, das ist unfassbar, hätten ihnen die wenigsten vor diesem Turnier zugetraut. Und dann musst du ja auch mal auf den Baum gucken, wen die alles geschlagen haben, ne? Und du spielst eine geile Gruppenphase, hast dann dieses eine Wacklerspiel da drin und kriegst dann einfach kriegst du ins Gesicht im Achtelfinale die Nummer 2 der Setzliste mit den beiden Brasis. Spielst ein überragendes Achtelfinale, machst weiter, gehst gegen die Holländer durch, die wie gesagt auch ein ekliges Matchup sind. Dann kommt eigentlich der Stopper mit Molsorum im Halbfinale und die verschlägst du einfach im ersten Satz, lässt sich dann auch durch so eine kleine Schwächephase im zweiten Satz nicht rausbringen, spielst einen geisterkranken dritten Satz. Ich habe Nils Ehlers noch nie so gut Volleyball spielen sehen wie in diesem Turnier. Und dann kriegst du halt einmal gegen die Schweden auf die Fresse. Und da fragt auch in ein paar Monaten oder besser gesagt in ein paar Tagen fragt da schon niemand mehr nach. Da steht dann am Ende diese Silbermedaille drunter, die überragend ist. Und ich freue mich, dass wir sie dann in Timmendorf auch hoffentlich sehen können.
Ja, das stimmt. Und das ist ja generell auch noch so ein Thema, weil ich glaube, gemeldet sind sie noch nicht, aber vielleicht hatten sie dafür auch einfach noch keinen Kopf. Also vielleicht so ein kleines Turnierchen in Paris und jetzt noch so ein kleines Turnierchen an der Nordseeküste spielen müssen. Aber ja, nö, das war schon wirklich perfekt und da gebührt es sich, den Hut vorzuziehen. Das sind sehr, sehr gute Jungs und ja, machen sie noch eins? Machen sie noch einmal Olympia zusammen? Schon, oder?
Ich hoffe doch, also bitte. Das war auch, also wenn die jetzt aufhören, bin ich sauer. Und die sind, guck, warum sollten die jetzt aufhören? Natürlich, die Schweden sind gut, die werden nicht schlechter, die Norweger sind auch gut, die werden auch nicht schlechter, aber dann kommen für mich Ehlers Wickler. Weil Ehlers Wickler werden eigentlich auch nicht schlechter. Wie gesagt, ich finde, Nils hat einen überragenden Sprung gemacht, der ist so heftig, alle haben immer zu Recht über Clemens geredet, aber was Nils Ehlers mittlerweile da macht, ist einfach Klatsch, so der bringt einfach so, ey, ich bin jetzt hier der Größte. Und wenn ich oben abschlage, bin ich auch der Höchste und dann könnt ihr mich nicht verteidigen. Und das mache ich wegen mir das ganze Spiel und dann gewinne ich das Spiel auch einfach. Und dieses Selbstverständnis hatte er einfach davor gefühlt noch nicht. Und das finde ich, habe ich riesen Respekt vor und deswegen fände ich es schade und finde ich es auch einfach dumm. Warum denn jetzt aufhören? Jetzt bist du gut, jetzt gewinnst du viele Beachvolleyball-Spiele, jetzt merk das doch auch. Und dann bitte auch noch für einen weiteren Zyklus. Und also Paris war geil, aber Los Angeles wird jetzt auch nicht so kacke sein, da dann in 4 Jahren.
Ich glaube, es werden halt komplett andere Spiele, ne? Also, wenn man jetzt halt sieht, in Paris, da standen ja wirklich die Athleten komplett im Fokus und es war halt wenig drumherum. Klar, es war immer geiles Venue, wo dann gespielt wurde, aber ich hatte da schon das Gefühl, okay, Hier geht es um den Sport und in den USA wird es um die Show gehen. So, es ist Hollywood, es wird in Hollywood die Olympischen Spiele, da werden sie stattfinden. So, natürlich werden wir da auch drauf gucken und da wird dann wahrscheinlich ein Tom Cruise auf einem Motorrad in eine Arena reinspringen und ein olympisches Feuer dabei tragen. Gehört halt auch dazu. Es werden andere Spiele, aber sie werden auch sehr, sehr geil und da freue ich mich auch sehr drauf. Bevor wir irgendwem Unrecht tun, haben wir irgendwas, worüber wir auf jeden Fall noch reden müssen. Also hier mein Homie Jakob Schopf, der zweimal Gold gewinnt. Ich habe ihm Paddeln beigebracht und dann gewinnt er plötzlich zweimal Gold. Also wirklich, ich nehme 50%, eine Medaille davon muss eigentlich auch nach Düsseldorf geschickt werden. Aber freue ich mich drauf. Nein, natürlich größte Glückwünsche an Jakob. Das ist eine überragende Leistung gewesen, die er da dann auch vollbracht hat und sehr, sehr verdient, dass er sich zweimal Gold holt.
Ja, also genau, das ist natürlich cool. Ich weiß nicht, ob du deine Handballer mitbekommen hast. Ich hoffe, du hast sie mitbekommen, weil mich haben sie komplett bekommen, dieses Spiel gegen Frankreich. Also, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich weiß, du bist von uns beiden der Handball-Experte. Bei mir, und das klingt jetzt wieder so geskriptet, du musst dir vorstellen, dieses Spiel läuft und dann ich da halt mit meinem angeschlagenen Arm sitze draußen auf der Terrasse, gucke das auf dem Laptop, ärgere mich schon, ey, super, super nah dran gewesen, eben an so einem Halbfinale, was ja bei Olympia dann auch das erste Mal gewesen ist. Mein Laptop hat 1%, Laptop geht aus in dieser Phase, wo die Franzosen nochmal eine Timeout nehmen, ein Tor vorne, 6 Sekunden eigener Ballbesitz und das dann eigentlich, also du gewinnst das nicht. Laptop geht aus, ich so, ja, gehst du jetzt in den Fernseher und guckst jetzt diese letzten 6 Sekunden an? Nee, machst du nicht, weil sie werden dieses Spiel eh schon irgendwie verloren haben. Dann so 5 Minuten später halt mal wieder so Twitter aufgemacht und plötzlich so überall alles eskaliert, so Deutschland-Verlängerung. Ich so, das kann nicht sein. Mach dann natürlich hier wieder Fernseher an, guck mir diese Verlängerung an, Deutschland zieht das Spiel gegen die Franzosen auf eine Art und Weise. Wie gesagt, ich habe jetzt eben durch dein auch viel Handball irgendwie mitbekommen, auch diese Handball-EM quasi, oder ich weiß gar nicht, ob es eine EM oder WM war, keine Ahnung. Auf jeden Fall eben dieses Großturnier genau da in Deutschland mitbekommen. Aber dann, also, das hat mich wieder mal wieder seit langer Zeit richtig bekommen. Dieses Spiel gegen Frankreich, ich habe mich einfach ehrlich gefreut, dass sie das noch gewonnen haben, weil das, also es passiert ja nicht. Ich habe den Live-Kommentar von Pascal Hens noch auf dem Ohr, der so meinte, ja gut, also es geht nicht, das passiert nicht, dass du in 6 Sekunden mit Ballbesitz dieses Spiel noch verlierst, vor allem ein Olympia-Viertelfinale noch verlierst und dann schmeißt hier dieser Dika Mem den Ball da weg und Deutschland geht in der letzten Sekunde in die Verlängerung, gewinnt dann natürlich auch die Verlängerung in allerletzter Sekunde und am Ende ist es eine Silbermedaille gegen überragende Dänen. Aber auch das ist für mich eine geile Olympia-Geschichte 2024 gewesen.
Ach, 100%. Also das war ein absolut überragendes Ding und das hat sich diese deutsche Truppe auch einfach verdient. Viel krasser als ein Tor zurück mit 6 Sekunden auf der Uhr, finde ich 2 Tore zurück und 13 Sekunden auf der Uhr. So, du liegst halt bei 13 Sekunden.
Die Anzeige sieht ein bisschen geiler aus, ja.
Ja, das ist halt überragend, dass du dann einfach 13 Sekunden später das Ding tatsächlich noch drehst mit einem Goated Renas Ustchins. Also wirklich, was der Typ da gefrühstückt hat, das würde ich gerne mal wissen, aber das war ja wirklich überragend, was der sich da zusammengespielt hat. Wirft, glaube ich, 14 Buden in einem Olympia-Viertelfinale gegen Frankreich und schmiert Dika Mem sein Karma so aufs Butterbrot. Ne? Ja, also gab ja da so eine Situation, wo Ustchins auf dem Boden sitzt und Mem ihn dann noch so ein bisschen schubst. So unfassbar unsportlich. Beide kriegen da am Ende 2 Minuten für. Gehe ich auch heftig gegen diese Entscheidung. Und dann ist es ausgerechnet, ich weiß, verpöntes Wort im Sportjournalismus, aber ausgerechnet Dika Mem, der dann einem Renas Ustchins diesen Ball in die Hände schmeißt und ich habe es ihm so gegönnt. Ich habe es ihm so unfassbar gegönnt, dass das Imperium da dann doch noch zurückgeschlagen hat. Und auch geiler Wurf, ne? Den musst du ja auch erstmal aus 13, 14 Metern nehmen. Den musst du erstmal
reinmachen. Ist jetzt ja nicht, dass der irgendwie, also natürlich, er ist frei durch, aber er steht eben nicht direkt vorm Keeper, deswegen, also ich fand auch generell diesen Renas Ustchins ist ein guter Bre, der dann einfach da auch bei der Silbermedaillenverleihung steht und dann irgendwie seine Jacke nicht dabei hat und dann ist er der Einzige, der da sein gelbes T-Shirt anhat. Das ist dann auch einfach gute Bilder gewesen. Und wenn du dann eh kurz beim Handball bist, das Halbfinale gegen die Spanier habe ich mir natürlich auch angeguckt, da war einfach Andi Wolfer wieder der beste Torwart der Welt. Der hat einfach der hat einfach keinen Ball mehr hinten raus reingelassen. Du hast dann schon so gemerkt, okay, die Spanier eigentlich lange vorne gewesen, aber dann hinten einfach verzweifelt. Das fand ich dann auch. Also einfach eine geile Mannschaft, wie gesagt, von den Handballern, die ich also jetzt so ein bisschen mitbekommen habe, mit denen kann ich mich auch echt anfreunden, auch weil es eben viele, viele neue Namen sind, die ich davor nicht so kannte. So natürlich Juri, also Knorr hast du mal gehört, aber so ein Ustchins zum Beispiel, der ist für mich dann irgendwie schon noch irgendwie ein unbeschriebenes Blatt für jemanden, der jetzt nicht so viel im Handball sonst drinsteckt. Und deswegen haben mir, also alle, und da kann ich wirklich einfach alle Ballsportmannschaften, finde ich, haben bei Olympia einen geilen Job gemacht. So die Hockey-Herren kannst du ja auch nicht mit rausnehmen. Auch die am Ende unglücklich das Finale gegen Holland verloren. Die, über die Volleyballer haben wir schon gesprochen, die da gegen die Franzosen ein geisterkrankes Viertelfinale abgerissen haben. Dann kannst du machen, die Frauen holen eine Bronze, auch auf eine geile Art und Weise, wo dann die Berger, die Torhüterin in der Nachspielzeit einen Elfmeter gegen Spanien hält. Musst
du noch dazu sagen.
Deswegen, also ich finde gerade, was die Ballsportarten angeht, haben wir einen sehr, sehr guten Job gemacht dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht zu verfolgen. So ist dann am Ende, ja okay, Tennis musste ein bisschen rausnehmen hier bei den Olympischen Spielen. Das aber hatten wir ja schon auch besprochen gehabt. Und ich bin auch jetzt nachhaltig nochmal saurer darüber, dass du die jeden Tag bis zu zweimal auf den Platz schickst. Und so ein Tennisspiel dauert halt mal 2-3 Stunden. Also da würde ich die Verantwortlichen gerne auch mal sehen, wie sie 6 Stunden am Tag Tennis spielen und es da halt um das größte Turnier auf diesem Planeten geht. Aber ja, anderes Thema.
Bei selbst Tennis, also natürlich nicht aus deutscher Sicht, ich fand den Djokovic-Moment schon auch cool. Also als Djokovic ja, das Ding gegen Alcaraz da gezogen hat, fand ich...
Kerber war auch eine gute Storyline.
Natürlich, haben wir auch schon drüber geredet. Natürlich war Kerber... hoffentlich haben wir drüber geredet. Kerber war, letzte Woche durch, ja. Aber ne, safe. Also das war natürlich dann emotional eher in die andere Richtung, dass es eben mal auch nicht geklappt hat. Aber auch das, mein Gott... Auch das ist ja dann immer, also wird ja dann, und das ist ja das Geile an Olympia, es wird ja nicht nur über die ganzen Gewinner geredet, sondern eben dann auch über die knappen oder bitteren Verlierer. Und das hat ja dann auch immer, auch wenn es in dem Moment dann scheiße ist, hat ja dann auch immer nochmal so eine mediale Wirksamkeit.
Ja, ach, und die gehören ja auch dazu. So, die sind ja auch ein Teil der Wahrheit und das ist ja auch schön und gut. Auch Niederlagen und Niederschläge gehören ja auch zum Sport dazu. Also wir verabschieden uns da dann natürlich auch von den ein oder anderen Weltklasseathleten von der allergrößten Bühne. Da zählt eine Antje Kerber dazu, da zählt eine Laura Ludwig dazu. Ich werde jetzt nicht anfangen, alle Leute hier aufzuzählen, weil sonst vergisst ihr eh irgendjemanden. Aber da ziehen wir natürlich den Hut vor und vielen lieben Dank für alles, was ihr für den deutschen Sport getan habt. Ich glaube, da kann man den Hut definitiv vorziehen. Aber noch ein paar andere geile Geschichten, die halt einfach geschrieben wurden, die ihre Erwähnung hier nochmal verdienen. So türkische Sportschütze, der da einfach ohne Ausrüstung ankommt und wie ein Dad da steht und dann im Mixed-Wettbewerb, glaube ich, die Silbermedaille holt, war auch überragend. Genauso wie der Schwede, der schon Gold gewonnen hat und dann gesagt hat, egal, ich springe nochmal auf Weltrekord und dann halt auch einfach noch 10 cm Platz zwischen sich und der Leiste hat. So, das war auch überragend gut. Ich glaube, der Surfer wird nach wie vor nachhaltig einfach auch mein Lieblingssportbild aller Zeiten sein. Medina heißt er, glaube ich. War schon viel Lustiges und viel Spannendes dabei.
Okay. Und also für mich waren es dann auch gerade genau die Momente. Ich weiß nicht, ob du, wahrscheinlich hast du es mitbekommen, haben nicht so viele mitbekommen. Ich kannte den Bre davor gar nicht. So dieser Teddy René Reiner, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, auf jeden Fall französische Judoka, 2,10 Meter groß, einfach ein Riesenberg von Mensch. Und der hatte das Goldfinale im Mixed gegen die Japaner, wo du quasi dann in einem Team gejudokart hast. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich das falsche Verb dafür. Frankreich 0-3 hinten gewesen, dann gewinnt dieser Teddy da sein eines Spiel und wird dann auch noch am Ende ausgelost, um den entscheidenden Kampf quasi, um die Goldmedaille zu machen, in dieser aufgeheizten Halle gegen Saito, der dann quasi, ich habe mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen eingelesen bei den Japanern, der ist der Sohn von so einem heftigen Judo-Weltstar damals gewesen, der quasi, also sein Vater war wirklich so eine Legende und für ihn waren es jetzt, der ist 22 Jahre und für ihn waren es jetzt die ersten...
Der hat fast zu Street Fighter 2 geschafft, so eine Legende.
Also wirklich ist jetzt wieder, aber war so Karate-Kid-mäßig und hat sich dann quasi da dieses Goldfinale gegen Teddy geliefert und also kämpfen dann oder judoen dann, also 10 Minuten auf Golden Score und wer dann das erste Mal irgendwie auf die Platte fliegt, das war irgendwie schon cool, vor allem so eine Sportart, mit der ich sonst gar nichts anfangen kann, aber es hat mich voll bekommen und vor allem der Drip ist auch, also das ist so, der hat glaube ich jetzt mittlerweile so 2 Millionen auf Insta, also der ist einfach riesig in Frankreich, ist einfach so ein absoluter Superstar und von dem hast du davor noch nie was gehört irgendwie in Deutschland, den hat's jetzt bei mir auf jeden Fall in die Insta-Timeline gespült und ansonsten fand ich, das hat mir aber auch letztes Mal schon nicht... Ja, genau, ist quasi der französische sportliche André Schnurrer. Und wenn wir schon bei den Franzosen sind, dann fand ich diesen Leon Marchand, fand ich auch heftig. Also der Typ ist 22, gewinnt einfach jede Goldmedaille gefühlt, die er gewinnen kann. und wird auch so ein bisschen zum Superstar und dann auch einfach zum Superstar der eigenen Olympischen Spiele. Das ist ja dann auch schon nochmal, also so der Next Step. Klar, Olympia-Superstar zu sein, das ist heftig, aber dann auch noch quasi deine eigenen Olympischen Spiele vor deiner Haustür so auf diese Art und Weise zu bestreiten, muss ja gigantisch sein.
Ja, auf jeden Fall. Also hat uns viel Spaß gemacht. Der Junge ist für mich auch einer der Shining Stars dieser Olympischen Spiele. Mal gucken, ob er irgendwann dann auch mal auf den Pfaden des Michael Phelps wandern wird, weil er natürlich nach wie vor die Lichtgestalt des Schwimmsports. Aber bis dahin vergehen noch ein paar Olympische Spiele, auf die ich auch sehr, sehr viel Bock habe. Wissen wir eigentlich schon, wo 2032 gezockt wird? Oder ist das noch nicht raus?
Doch, das ist alles raus. Oh, wann war das denn? Jetzt hier ist ja erstmal 26, ich glaube, die nächsten Winterspiele sind ja hier Italien, dann ist aber Winterspiele auch 2030 wieder in Frankreich. Also die haben sich jetzt einige Olympische Spiele da gekrallt. 28 ist Los Angeles und dann 32 müsste Australien sein, oder nicht?
Kann sein. Ich guck mal, ob man das hier relativ schnell dann auch noch nachgucken kann, also wenn ich hier nur, ja, wobei vielleicht muss ich bei Wikipedia einfach auf Olympische Sommerspiele gehen, dann wird wahrscheinlich dabei
Brisbane,
rauskommen.
Ja.
Brisbane, ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich.
Also müsste dann Australien sein, tatsächlich. Aber es sind ja auch, wie gesagt, ich finde jetzt generell so diese, und damit will ich nochmal, ich möchte Sochi oder Tokio nicht irgendwie dumm zu nahe treten. Ich fand gerade 2008 in Peking war heftig, also waren wirklich heftige Olympische Spiele, es waren ja dann auch so für mich so die ersten damals, die ich so mitverfolgt habe, damals mit Matthias Steiner, ist ja also für mich einer der olympischen Momente of all time. Und aber gerade so, wenn du jetzt auf die nächsten Austragungsorte guckst, finde ich, tut das einfach dem Sport auch mal wieder gut, so ein bisschen in die anderen Orte zu wechseln. Jetzt gerade dann, Los Angeles ist heftig. Ich finde aber dann gerade auch irgendwie so jetzt Italien im Winter hat auch irgendwie schon was. Und mal weg von diesen so utopischen Spielen wie Tokio oder Sochi hin zu so ein bisschen in Anführungszeichen normaleren Spielen wieder hin, finde ich eine sehr, sehr gute Richtung.
Ja, gut, normal halt aber auch aus deiner Perspektive, ne? So aus einer sehr, sehr westlichen Brille betrachtet, muss man ja auch dazu sagen, weil auch.
Ja, aber die, mit normal meine ich, mit normal meine ich da jetzt nicht, und das, also standen ja gerade Sochi oder auch Winterspiele in Pyeongchang oder auch, wie gesagt, Tokio. Jetzt keine Spiele, wo dann wieder 70 neue Sporthallen extra dafür gebaut werden müssen, weil, also ich glaube jetzt gerade diese Spiele in Italien, die nehmen einfach schon viel, was schon steht, weißt du? Und da muss es ja gerade, also müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, dass das eben in der aktuellen Generation, wie wir uns befinden, gar nicht so unwichtig ist, wenn wir jetzt vielleicht nicht in so komplett ansonsten eben auch sportunberührten Gebieten, und damit möchte ich jetzt nicht Pyeongchang oder so zu nahe treten, aber da steppt einfach nicht der Bär, wenn es um Sport geht. Und dass du dann da jetzt plötzlich aus dem Nichts wieder die nächsten großen Milliardeninvestitionen tätigen musst und der Umwelt da den nächsten Kinnhaken quasi reindrückst, finde ich schon ganz gut, dass da das IOC dann auch mal sagt, komm, wir haben so viele schöne Sportstätten auf dieser Welt, dann lass doch einfach dahin gehen.
Liebe Grüße gehen raus an Saudi-Arabien und die FIFA. Freue mich auf 2034, wird toll.
Ja, wird ganz toll.
Ich habe die Stadien gesehen, die wieder geplant haben. Ne? Also da kriege ich das kalte Kotzen. Da kriege ich echt einfach das kalte Kotzen. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Heute vielleicht keine Reizthemen. Ich muss mich doch noch über eine Sache auskotzen. Ich hasse inzwischen Borussia Dortmund. Ich hasse Borussia Dortmund und deren Vereinspolitik und Transferpolitik. So, also wirklich, was soll die Scheiße, dass ein Maxi Bayer jetzt auch noch hinwechselt, dass ein Gyasi da ist, dass ein Waldemar Anton da ist. So, Leute, hat die Bundesliga wieder Sommerschlussverkauf oder was ist da los mit Borussia Dortmund? Also, das hat überhaupt keinen Hand und Fuß, was sie da tun. Du hast mit Niklas Füllkrug den besten deutschen Stürmer, der nicht abwanderungswillig war. So ja, der ist jetzt gegangen, weil Newsflash, er hat keinen Platz mehr in diesem Kader. Wenn du einen Sturm baust aus Serhou Guirassy, aus Sebastian Haller, aus Maxi Bayer, aus Karim Adeyemi. Ich weiß nicht, ob Moukoko jetzt noch bleibt oder nicht, aber also das ist ja wirklich komplett utopisch, wie Borussia Dortmund sich da seinen Sturm wieder zusammen aufbaut. Und ich gönn's Niklas Füllkrug. So, geiler Typ, hat wirklich in Deutschland auch nur für gute Clubs gespielt, ne? Also auch für historische Clubs, mit Nürnberg, mit 96, mit Bremen, mit Borussia Dortmund. Und dann hat er sich auch verdient, zu einem sehr traditionsbelasteten Club in England zu wechseln. Und sein Spielstil passt sehr gut in die Premier League. So, ich freue mich für Niklas Füllkrug. Aber den hättest du auch sehr gut in Deutschland halten können. Und das wäre auch keine schlechte Option gewesen, Niklas Füllkrug vorne drin zu haben.
Nö, aber für mich ist sogar der Füllkrug-Wechsel ist gar nicht der dann am Ende in Maxi Bayer resultiert. Ich finde, Füllkrug ist ja eher die Seru-Girassi-Sache, dass du sagst, ey, du findest Girassi so viel besser als Füllkrug. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Move, weil ich will erstmal Girassi da im BVB-Trikot sehen. Der soll sich da erstmal quasi behaupten. Und dasselbe habe ich ja auch schon bei Waldemar Anton gesagt, und da mache ich nochmal einen Strich zum einen, was ich persönlich davon natürlich halte, aber was ich auch einfach sportlich davon halte, weil ich finde jetzt auch, nochmal, weil der Anton, ey, du hast da mit Süle und mit Schlotterbeck zwei weitere, die auch nicht so schlecht sind. Deswegen, also ich möchte die beiden erstmal da in Dortmund sich behaupten sehen. Und von dem Bayer, also wie gesagt, ich gehe da mit. Ich finde es schade, dass Dortmund jetzt so ein bisschen die Liga kaputt kauft, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite macht der Move schon auch irgendwie Sinn, weil ey, ich finde, ey, Maxi Bayer hatte ich nicht so wirklich auf dem Schirm, der hat eine crazy letzte Saison gespielt und den da jetzt in Dortmund eben genauso in dieser Offensive zu haben mit einem Girassi, weil für mich, was machen sie so ein bisschen, sie kopieren schon so ein bisschen das, was Stuttgart mit Girassi gespielt hat. Ja. Girassi ist vorne der Zielspieler und dann packst du so einen Undorf halt, der in dem Fall dann Maxi Bayer ist, dahinter der ihn dann füttert und das hat in Stuttgart gut funktioniert, warum soll es jetzt nicht in Dortmund gut funktionieren? Aber da bin ich halt gespannt, ob du das so Plug and Play einsetzen kannst. Funktioniert hat. Deswegen, ich bin gespannt, ob du das so Plug and Play einsetzen kannst. Für mich macht das sportlich schon Sinn, aber ich kann es natürlich verstehen, dass man das kacke findet, dass der BVB, die ja zu Recht über Jahre quasi so ein bisschen rumgeheult haben, die Bayern kaufen uns immer kaputt und jetzt machen sie es einfach selber mit der komplettlichen restlichen Liga.
Ja, und vor allem guck dir mal die Jahre an, wo sich Borussia Dortmund genau darüber echauffiert hat. So, das waren die Jahre zwischen 2010 und 2014. Und wer waren damals die Spieler, die drunter gelitten haben? Nuri Sahin? Die Benders vielleicht? Vielleicht so auch einen Lars Ricken dann noch als, also damals natürlich nicht mehr gespielt, aber also du hast da jetzt Menschen in verantwortungsvollen Positionen, die genau unter diesem System der Bayern gelitten haben, die da jetzt einen Copy-Paste drauflegen und den Rest der Liga einfach kaputt kaufen. So, was soll die Scheiße? Also ich hasse alles daran, dass du dann jetzt einen Nuri Sahin, der damals Mittelfeldmotor war, dann jetzt in eine verantwortungsvolle Position setzt und der sagt, den hätte ich gerne aus der Bundesliga, den hätte ich gerne aus der Bundesliga, den hätte ich gerne aus der Bundesliga. So, der hat Mario Götze damals auch nicht gerne abgegeben nach München. So, er hat genauso drunter gelitten, als 2013 dann die Meisterschaft verloren gegangen ist, als du das Champions-League-Finale verloren hast, als du das DFB-Pokalfinale verloren hast. So, das war sicherlich alles auch nicht unbegründet in einem gewissen Transfer von einem Herrn Götze. Plötzlich gehst du halt einfach selbst drauf und zerschießt den Rest der Liga und ich hasse alles daran. Also wirklich, ich war ja sehr, sehr lange auch einfach sympathisierend mit Borussia Dortmund unterwegs, weil ich gehofft habe, dass sie die ewige Dynastie der Bayern dann auch mal beenden können. Ne? Aber also das haben sie nicht geschafft und mit dieser Transferpolitik wird es auch die nächsten 15 Jahre nichts werden. Und ganz ehrlich, ich gönn's ihn auch nicht mehr.
Geil, Alter. Wir haben Bengt jetzt also wirklich verloren. Bengt ist jetzt, wie ist dein Power-Ranking jetzt quasi, wenn du die oberen, die Top 4 der Bundesliga nimmst, wo natürlich der VfB Stuttgart aktuell auch Teil von ist. Aber wegen mir macht Top 5. Leipzig kannst du auch noch mit reinnehmen. Wie würdest du da so gerade dein Power-Ranking nach Sympathie rechnen?
Leipzig auf 1. Nein.
Nee, mach mal real jetzt.
Ja, also, Sympathie in den Top 5 bin ich auf 1 bei Leverkusen. Auf 2, ja gut, wenn du jetzt nur nach Sympathie fragst, dann ist es schon der VfB. Und Bayern, Leipzig und Dortmund, die schenken sich alle nichts, ne? Also die scheißen sich wirklich gar nichts. Wahrscheinlich sogar Leipzig gerade noch drüber. Leipzig dann auf die 3, Dortmund auf die 4 und die Bayern sind halt immer noch die Bayern auf die 5. Aber es ist trotzdem, also Borussia Dortmund hat sich sehr, sehr weit runtergemausert mit deren letzten Jahren. Aber auch mit der eigenen Dummheit eine Meisterschaft nicht entscheiden zu können, wenn du Mainz 05 auf dem Silbertablett hast. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja, also ich mag die jetzt auch nicht mehr so gerne. Aber das war auch eigentlich schon die meiste Zeit davor, dass ich mit Dortmund nicht so viel anfangen kann. Ich habe halt das Problem, ich kann mit denen allen nicht mehr viel anfangen. Ich bin, also bei mir ist mittlerweile so, ich habe Stuttgart auf 1, dann habe ich Bayern auf 2, weil gut, die sind mir halt dann so das kleinste Übel und dann ist irgendwie so, Leipzig ist außer Konkurrenz und Leverkusen und Dortmund kannst du in einen Topf stecken und dann mal gucken, was das gibt. Jetzt haben wir hinten raus doch nochmal über Fußball geredet. Vielleicht wird's doch Zeit, dass es einfach losgeht. Dass es wieder losgeht, Bengt.
Ja, toll. Wow, endlich wieder Fußball. Endlich wieder keine vernünftige Fußballpause bis 2027. Ja, richtig Bock. Und danach lass mal.
Wir machen doch wieder Fußballpause. 2 Spieltage und dann geht schon wieder Länderspiel los. Deine Mannschaft ist dann wieder dran.
Unsere Jungs.
Julis Jungs.
Da freue ich mich drauf. Ich habe schon mein Ticket da und es liegt bereit und ich schare mit den Hufen und danach geht's auch nach Holland rüber. Also es wird gut, ich freue mich.
Gut, dann soll es das doch für heute gewesen sein, bevor wir noch in weitere Formel 1 waren. Ich muss noch nicht drüber reden, ansonsten geht nach Kühlungsborn, wenn ihr irgendwie aus dem Umkreis von Bremen oder Hamburg kommt, das haben wir besprochen und ansonsten gibt's das Ganze natürlich auch wieder über Twitch. Dann könnt ihr euch das im Livestream reinziehen. Beachvolleyball-EM läuft, aber da haben wir ja schon gesagt, lohnen sich die 16 Euro nicht. Und das ist, glaube ich, der Ausblick für das kommende Wochenende.
Ja, ich glaube, haben wir alles Wichtige mit dann auch unter einem Hut. Schön, dass wir uns mal wieder für ein Stündchen getroffen haben. War mal nett, sich wieder über Sport auszulassen. Und entsprechend, Martin, dir gute Regeneration. Und dann sehen wir beide uns spätestens in Timmendorf. Dazwischen aber hoffentlich nochmal zweimal für Podcast. Aber beschnacken wir dann. Wir machen nicht mehr den Fehler, dass er jetzt hier...
Ja, wir machen also 7 extra Episoden auf jeden Fall. Wir laden jetzt quasi daily hoch.
Ja, genau. Das passiert jetzt für den Rest unseres Lebens. Nein, aber ansonsten, ihr macht euch eine geile Zeit. Wir sehen uns in Kühlungsborn. Bis dann. Ciao.